die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von der Talent Pro, dem Event für Talent Acquisition und Employer Branding Verantwortliche, immer live in München und im Herbst als Online-Konferenz. Das ganze Programm der Talent Pro und alle Brands vor Ort findet ihr unter www.talentpro.de. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. Und in unserer heutigen HRM-Hacks-Folge spreche ich mit Andreas Schubert zu Hacks zu nachhaltiger Arbeitgeberattraktivität oder die wirkliche Schönheit kommt von innen. Und Andreas Schubert ist Gründer und CEO von Great Place to Work. Great Place to Work zeichnet Arbeitgeber aus oder Arbeitgeberattraktivität aus und das in 170 Ländern. Jährlich nehmen 25.000 Unternehmen an der Studie teil und weltweit sozusagen. Und Andreas ist seit 24 Jahren sozusagen dabei und hat, so viel ich weiß, Great Place to Work sogar nach Europa sozusagen gebracht. Herzlich willkommen, Andreas Schubert. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Andreas, wie hast du das denn, wie kamst du denn auf die Idee, Great Place to Work sozusagen zu importieren? Warst du vorher Praktikant Azubi in USA oder wie kam es dazu?
Ehrlich gesagt, ich war Teil oder durfte Teil der Gründungsinitiative in Europa sein. Der eigentliche Gründer bin ich nicht. Der eigentliche Gründer, das war Great Place to Work Dänemark. Die hatten den Auftrag der Europäischen Kommission, in allen europäischen Ländern Great Place to Work zu implementieren. Und der Hintergrund war die Lissabon-Agenda. Da saßen die europäischen Staatschefs zusammen und haben sich einen Kopf gemacht, wie können wir die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen nachhaltig stärken. Und nachhaltig stärken heißt eben nicht ein schnelles Label zu kleben und zu sagen, hey, hier sind attraktive Unternehmen, kommt und arbeitet hier in Europa, weil wir Fachkräfte und besondere Brains brauchen. Sie haben sich überlegt, nein, wir müssen die Unternehmen von innen heraus stärken. Und das war und ist die Initiative Great Place to Work schon davor gewesen. Sie hat sich nämlich schon Jahre davor in den USA gegründet. Deswegen, auch da habe ich kein Praktikum gemacht, ehrlich gesagt. Aber Europa ist auf uns zugekommen, hat gesagt, wollt ihr Great Place to Work in Deutschland gründen? Und da haben wir die Hand gehoben, haben gesagt, ja, das finden wir eine coole Idee.
Ja, irre, was sich da in 24 Jahren draus entwickelt und bewegt hat. Ja?
Absolut. Wir hatten gerade das europäische Treffen in Paris, haben also die europäischen Länder da zusammengefasst. Und das ist schon toll zu erleben, was das für eine starke Bewegung geworden ist. Du hast es auch gerade ausgedrückt, in 170 Ländern sind wir unterwegs. Es sind 25.000 Unternehmen jährlich. Also kannst du dir mal vorstellen, wenn man das hochmultipliziert, wie viele Unternehmen daran teilnehmen, die sagen, ja, wir wollen eben unsere Attraktivität wirklich von innen heraus stärken. Das freut uns. Und das ist ja auch cool, dass diese Initiative, die da gegründet worden ist, sich so stark ausgebreitet hat. Es gibt so viel Nachhaltigkeitsinitiativen, die sterben ab, weil die Fördergelder rausgehen. Aber das ist genau nicht die Story von Great Place to Work.
Na ja, wie geht man denn nachhaltig vor zum Thema Arbeitgeberattraktivität? Was, ja, Thema sind ja Hacks sozusagen. Welche Tipps und Tricks hast du uns denn mitgebracht und wie würdest du da rangehen?
Also der erste Hack ist ganz wichtig. Das ist kein Rocket Science, vielleicht das. Und der wesentliche Unterschied, wenn es wirksam werden soll, ist das Employer Branding von innen heraus zu betreiben. Von innen heraus zu betreiben heißt, die Menschen in der Organisation befragen, wie sie die Kultur erleben. Das ist der erste wichtige Hack. Also nicht, weil andere dies oder jenes tun, zu sagen, dem folge ich jetzt und jedem Trend laufe ich hinterher, sondern erstmal die Menschen befragen, hey, was macht eigentlich uns attraktiv und wo haben wir noch Potenzial? Und die Jury, die Mitarbeitenden sein lassen in einer Organisation. Von dort aus den Startpunkt zu legen und zu sagen, was braucht ihr heute, morgen, um exzellente Arbeit zu leisten? Und das führt dazu, dass die Menschen sich mitgenommen fühlen, dass die Bindung erstmal in dieser Organisation gestärkt wird. Und die Unternehmen, die wir als Great Place to Work auszeichnen, vielleicht darf ich das noch kurz ergänzen, die senken ihre Fluktuation auf unter 50% gemessen der Branche. Mhm. Wenn Menschen mitgenommen werden, wenn man weiß, dass das Unternehmen da Wert auf Stimmen und die Umsetzung legt, dann hat man eine sehr wirksame Maßnahme, um Menschen zu binden. Und das ist die erste wichtige Employer-Branding-Maßnahme, keine Talente zu verlieren.
Na, dann wäre er auch bei der Retention Pro in Wiesbaden genau richtig, wo es genau
absolut
um das Thema geht. Ja, ja. Also vielleicht nochmal zum Thema von innen heraus befragen zum Employer-Brand. Ist es nur der Employer-Brand? Weil du hast es dann nach im zweiten Hälfte des Satzes so etwas weiter aufgemacht, indem du gesagt hast, was brauchen wir, um erfolgreich, zufrieden zu wirken?
Es ist tatsächlich also nicht der Employer Brand im Engen, sondern es ist die Kultur als Ganzes, die zu befragen ist. Wie erlebt ihr Führung? Wie erlebt ihr Miteinander? Wie erlebt ihr Stolz? Wie erlebt ihr Purpose? Alle diese Fragen, die stellen wir in Great Place to Work. Klar, also zu sagen, wie erlebt ihr unsere Arbeitgebermarke, das reicht nicht. Das muss mehr sein. Das muss die Menschen berühren, zu sagen, das sind die Themen, die mich für meine Arbeit berühren, die für mich und meine Arbeit wichtig sind.
Jetzt habe ich das
Aber diese Befragung ist der Startpunkt. Dann wissen die Unternehmen, wo stehen wir, wo steht der Wettbewerb, wo steht die Exzellenz heute, wo sind die Gaps, an welchen Stellen sollten wir uns entwickeln und dann die Frau und Mannschaft mitnehmen, zu sagen, Leute, lasst uns an den wichtigen Stellschrauben arbeiten. Wir können nicht alles ändern, das ist ganz wichtig, aber die wichtigen Themen, die nehmen wir gemeinsam auf und gucken, dass wir Bedingungen für exzellente Arbeit schaffen.
Gibt es da Punkte, die sich über die letzten Jahre verändert haben in der Bedeutung?
Es gibt wichtige Dauerbrenner, sagen wir es mal so. Das ist das Thema gute Führung. Es gibt aber Themen, die dazukommen. Das ist das Thema psychische Gesundheit zum Beispiel, die wir mehr als kritischen Punkt erleben. Die Belastung in der Arbeit durch diese hybride Arbeit, durch die Schnelligkeit der Anforderungen hat zugenommen, dass sich Unternehmen dem mehr widmen müssen. Aber auch ein starkes Teamgefüge ist und bleibt ein ganz wichtiges Thema. Purpose ist eine Frage, die dazugekommen ist, nicht weil plötzlich junge Generationen sagen, mir ist Purpose wichtig, sondern auch weil ältere Generationen sagen, wofür mache ich eigentlich meine Arbeit? Diese Frage wird kritischer hinterfragt, als es möglicherweise in der Vergangenheit war, wo Arbeit noch vor allem Erwerbstätigkeit war. Heute ist es schon auch deutlich stärker die Frage der Sinnstiftung.
Gibt's was, wo du sagen würdest, das hat den größten Hebel auf die Gesamtarbeitgeberattraktivität von diesem ganzen?
Wenn wir die ganzen Themen so zusammennehmen, dann kommt ein zentrales Thema nach oben, das viele Themen verbindet. Das ist das Thema Vertrauen. Erleben Menschen Vertrauen bei der Arbeit? Vertrauen sie auf die Organisation, auf die Zukunftsfähigkeit, auf das Management? Vertraut Management den Mitarbeitenden? Das ist so ein ganz wichtiger kultureller Stoff, der auch die Innovationsfähigkeit der Unternehmen eben sicherstellt. Und vor allem jetzt, wenn wir so in turbulenten Zeiten sind, ist das auch der Stoff, der den Unterschied macht, ob die Unternehmen resilient durch die Krisen kommen. Vertrauen ist das wichtige Grundthema. Das ist aber gut messbar und gestaltbar.
Mhm. Was für Maßnahmen siehst du, um die Vertrauenskultur zu stärken?
Also das, was ich anfangs gesagt habe, erstmal überhaupt den Dialog zu führen, die Mitarbeitenden einzuladen, ihre Stimme zu geben. Zu sagen, hey, wir wollen hören, wie ihr die Organisation erlebt. Dafür machen die Unternehmen diese Great Place to Work Befragung. Und das Vertrauen daraus, wir gucken, was die wichtigen Themen sind und wir entwickeln uns. Wir lassen das nicht unter den Tisch fallen, wir arbeiten mit den Ergebnissen. Das ist eins der möglichen Vertrauensbeweise, die Unternehmen tun können. Und natürlich gibt's dann ganz spezifische Vertrauensthemen, also Vertrauen in gute Führung, Vertrauen in Integrität, Vertrauen in gute Prozesse und alles das, was dann spezifisch ist in den Unternehmen. Vertrauen in das Team, dass die Kolleginnen und Kollegen gut miteinander spielen.
Aber wenn du sagst, ich sag mal, zuhören, Befragungen machen, ist der erste Schritt für Vertrauen, dann ist ja der nächste Schritt, ich sag mal, um das Vertrauen auch weiter aufzubauen, daraus auch Konsequenzen zu ziehen. Ja, ich glaube, der größte Schritt, um Vertrauen weiter abzubauen, um nicht zu sagen zu zerstören, ist, wenn man dann genau damit nichts macht.
Absolut, absolut. Das ist klar, wenn ich zuhöre und sage, ich möchte wissen, wie er was erlebt und daraus nichts ableite, dann fragen die Menschen, warum hast du das getan? Das ist klar. Gleichzeitig muss man sagen, viele Unternehmen haben so ein bisschen Sorge, nur wenn sie einen riesen Apparat hinterher aufsetzen des Folgeprozesses, nur dann sollten sie befragen. Das würde ich nicht sagen. Man kann befragen und man kann aus Befragungen auch schlank ableiten. Es ist nicht immer notwendig, alles zu ändern, sondern fokussiert zu ändern, aber den Menschen eben das Signal zu setzen, wir haben es gehört und im Rahmen der Möglichkeiten agieren wir. Da einen offenen Kommunikations- und Dialogprozess zu führen.
Ich glaube auch, dass da Kommunikation und Kommunikation nach innen ja in dem Fall ein absoluter Schlüssel ist, um das in die richtige Richtung zu drehen.
Ja, was du auch bedenken musst, viele Unternehmen tun ja schon vieles sehr gut heute. Aber denen fehlt's am Proof. Also die Menschen habituieren ja auch an das, was Unternehmen Gutes tun. Und den Menschen nach intern mal eine verlässliche Größe zu geben, hey, wie bewertet ihr das, was wir tun, auch im Vergleich zu anderen Menschen, anderer Organisationen? Das ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit, daraus auch Bindung herzustellen. Zu sagen, hey, guck mal, wir tun viele Dinge schon sehr gut. Wir hatten die Idee und die Ahnung, dass wir es gut tun. Jetzt haben wir den Proof. Gleichzeitig haben wir aber hier und da noch auch Themen, die uns die Befragung zeigen, an denen wir weiterarbeiten können. Ja, also wir sehen viele Unternehmen, die eigentlich great sind, aber die den Schritt noch nicht gemacht haben, sich das mal attestieren zu lassen, mal reinzuschauen, mal das vergleichen zu können, auch mit verlässlichen anderen Unternehmen und Zahlen. Und das ist ein wichtiger Teil. Wir haben ja ein Benchmark hier von vielen tausenden Unternehmen in Deutschland, die wir eben als Grundlage einsetzen können, um das gezielt wiederzugeben.
Gibt's sonst noch was, was den Unterschied in der Nachhaltigkeit macht, neben dem dominanten Thema Vertrauen, sich vielleicht durch viele oder alle Bereiche durchzieht?
Also ein Thema dieser Nachhaltigkeit ist eben, an dem Thema dran zu bleiben. Das ist kein Sprint, sondern das ist eben ein Projekt, das Unternehmen jahrelang betreiben und immer wieder reinfragen und immer wieder an dem Thema arbeiten. Die meisten Unternehmen, die Great Place to Work tun, die machen das mindestens jährlich, fragen eben alle Mitarbeitende jährlich und wollen es wieder aufs Erneute wissen und evaluieren dann, was sie im Vorjahr getan haben und setzen mögliche neue Initiativen eben auf. Das Spannende ist, es wird auch geprüft, wie wirksam jetzt dieses ist, und da gibt es ein tolles Ergebnis. Es gibt einen Aktienfonds, der sich gegründet hat, der speziell in solche Unternehmen investiert, die Great Place to Work sind. Und dass dieser Fonds outperformed ist, das hat die Fondsgründer nicht gewundert. Aber spannend ist, je länger die Unternehmen in diesem Great Place to Work Prozess sind, desto outperformender sind deren Aktienperformances. Also wenn man einen Fonds quasi gründet aus den mehrjährigen Teilnehmenden der Great Place to Work, dann ist dieser Fonds nochmal stärker. Der gehört zu den 5% stärksten ESG-Fonds, die es gibt. Aber dranbleiben, sorry, ist jetzt die Zusammenfassung, die da ergänzend wichtig ist.
Na, Andreas, in die Warren Buffett-Ecke hätte ich dich gar nicht gestellt, ja?
Als
sozusagen Orakel von Oklahoma. Nein, in dem Fall, wo sitzt ihr? In Düsseldorf, glaube ich. Gell?
In Köln. Ja, also aber das tatsächlich ist das ein wichtiger Ansatzpunkt. Eine wirksame Unternehmenskultur ist ein wichtiger Business Impact. Das ist kein nice to have und weswegen auch diese Gründung der Europäischen Kommission ja stattgefunden hat, weil es um als wirksames Employer Brand ist es auch ganz entscheidend, dass die Unternehmen eben gut funktionieren und die Unternehmen, die ein Great Place to Work sind und an den Kulturthemen arbeiten, die arbeiten ja auch an den Themen, die den unternehmerischen Erfolg mit beeinflussen. Die arbeiten an den Prozessen, die arbeiten an den unternehmerischen Konflikten. Alles das gehört mit dazu. Und das macht sie eben resistenter und wirksamer.
Wie ist dein Eindruck? Ich meine, wir sind ja zurzeit in sehr turbulenten Zeiten. Ja, gibt auch viele Unternehmen, die sich versuchen, schlanker aufzustellen, Personal abzubauen. Ist in den Zeiten das Arbeitgeberattraktivität auch in diesen Unternehmen ein Thema?
Ja, das, der ganze Recruiter-Markt gerät natürlich auch ordentlich unter Turbulenzen, wenn der Arbeitsmarkt so ist, wie er ist. Erfreulicherweise, Great Place to Work wächst weltweit. Und auch die Unternehmen, die in Great Place to Work sind, die formulieren gerade in dieser Zeit auch langjährige Commitments, weil sie wissen, wir müssen vielleicht Personal abbauen, aber wir müssen gleichzeitig als attraktive Organisation stabil bleiben. Wir müssen die Talente, die wir brauchen, weiter binden und wir müssen möglicherweise auch neue Talente finden. Die Unternehmen müssen ja auch restrukturieren. Wir müssen dennoch für neue Talente attraktiv sein, auch wenn wir möglicherweise abbauen. Also diese Ambidextrie, die derzeit in den Unternehmen gefordert ist, verschlanken auf der einen Seite, Prozesse optimieren auf der anderen, gleichzeitig innovativ sein, das ist eine große Herausforderung und die fordert, eben an dem Thema dran zu bleiben.
Mhm. Heißt eigentlich sozusagen, wenn ich das mit vorherigen Wirtschaftsschwankungen vergleiche, da hätte ich gesagt, da haben doch viel mehr Unternehmen eigentlich das Thema Arbeitgeberattraktivität wieder in den Schrank gestellt. Ja? Und
ja, also wenn es eben um dieses, ich bin mal ein bisschen attraktiv, um lediglich fürs Recruiting mich gut aufzustellen ist, dann würde ich das auch in den Schrank stellen. Aber wenn ich sage, hey, ich muss mich als Unternehmen resilient aufstellen, ich muss sicherstellen, dass ich Talente binde, die ich brauche, um gut durch die Krise zu kommen. Ich brauche Vertrauen, dass wir diese Krise meistern und dass die Leute hinter der Organisation stehen, dann bleibe ich dran.
Mhm. Ja, ich
und das ist sehr erfreulich. Sehr erfreulich, dass so viele Unternehmen dranbleiben. Gell? Es könnte ja wirklich sein, sie lassen da locker. Einzelne tun das sicher natürlich auch, aber sehr viele Unternehmen, die verstanden haben, dass das den Unterschied machen, die bleiben an den Themen dran.
Mhm. Ja, ist ein erfreulicher Trend, ja.
Auf jeden Fall.
Ich bin voll bei dir. Ich glaube, dass gerade die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in der Organisation zu halten, ist, glaube ich, die absolut entscheidende Erfolgsfaktorfunktion in einer Organisation.
Das ist das Entscheidende. Und das Zweite ist eben auch sicherzustellen, dass die Organisation in der Krise gut reüssiert. Dass die Prozesse stimmen, dass das Vertrauen da ist, dass die Bereiche gut miteinander arbeiten. Alles das ist ja besonders wichtig, um schnelle Änderungen zu vollziehen, die notwendig sind in den Businessprozessen und alles das. Deswegen ist die Frage des, wie wir miteinander arbeiten, gerade in der Krise, das aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor.
Mhm.
Und diese Unternehmen, und das Erfreuliche ist ja auch, diese Unternehmen, die ein Great Place to Work sind, die auf diese, deswegen sagte ich, das mit dem Vertrauen so wichtig ist, die geraten auch weniger stark in die Krise. Die kriegen schneller die Kurve, kriegen schneller das Geschäft gedreht. Alle diese Faktoren helfen dabei auch, dass der Dip eben nicht so groß wird.
Ja, da gibt es auch spannende Untersuchungen zum Thema Personalabbau, Krisen und Wettbewerbsfähigkeiten. Und es sind, also kann mich noch erinnern, in der letzten größeren Krise, die wir hatten, dass also gerade die Unternehmen, die stark Personal abgebaut haben, auch viel schlechter aus der Krise gekommen sind. Also die Nachwirkungen von Personalabbau nach der Krise waren überproportional groß.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn du so einen Brain Drain hast und dich dann wieder so lange erstmal wieder hocharbeiten musst, bis du wirksam bist, soll das nicht wundern.
Ja, gibt es sonst noch einen Tipp, den du für uns hast, Andreas, zum Thema nachhaltige Arbeitgeberattraktivität?
Also die Frage des Employer Brandings, das zu verwerten, die Befragung Great Place to Work gibt einfach verlässliche Informationen, was die große Mehrheit der Menschen denkt und erlebt. Und das, ob es eine Great Place to Work Befragung oder eine andere ist, aber aus solchen Befragungen abzuleiten, was macht uns besonders, das ist sehr effizient. Ich kriege Stimmen, ich kriege Quotables, ich kriege offene Nennungen. Also man kann viele Prozesse des Employer Brandings abkürzen, um aus solchen Befragungen, wenn man aus solchen Befragungen ableitet, hey, was macht unsere Arbeitgebermarke aus? Weil es abkürzt. Also ich muss nicht sagen, ich habe hier 3 Workshops gemacht und ich muss das erstmal validieren, was hier entscheidend ist, sondern ich kann auch den Menschen in der Organisation sagen, hey, das sind die Feedbacks, die wir direkt von der großen Mehrheit der Menschen bekommen haben. Das ist also der Tipp, eben solche Analysen zu nutzen, um diese EVP, wovon wir sprechen, eben abzuleiten. Das nächste ist natürlich, wenn man ein toller Arbeitgeber ist und man hat den Proof, man hat das verlässlich belegt, dann wirft man es offensiv in alle Kanäle und nicht nur ins Employer Branding, sondern auch Kunden wollen das heutzutage wissen. Also ich würde das in die Außenbeziehung verschiedener Kanäle tun und das tun auch die Unternehmen, denn auch Kunden wollen heute wissen, mit wem man spielt. Und dafür ist das Employer Branding ein gutes Instrument der Kundengewinnung und Bindung auch. Geht weit über das Personalmarketing hinaus.
Ja, ich glaube, das wird auch noch stärker. Und ich glaube, dass sich das in den nächsten Jahren auch noch viel weiterentwickeln wird. Also, ja, ich meine, wie Leute sich heute Aufkleber aufs Auto kleben, ja, ich habe das Auto, bevor Elon Musk wahnsinnig wurde, gekauft, ja. Mhm. Und ehrlich gesagt, den Brand und auch den Arbeitgeber-Brand von Tesla völlig zerstört hat. Ist ja nur ein Leuchtturmbeispiel. Und ich glaube, dass in Zeitalter der auch völligen Transparenz noch viel stärker wichtig wird.
Absolut. Und ich, also das Konsumverhalten in sicher Nachhaltigkeit, das ist sicher träge, das beobachten ja auch die Experten. Menschen sagen, sie wollen nachhaltig konsumieren und tun dann doch häufig anderes. Das ist das eine. Gleichzeitig ist das Thema, wie arbeite ich für Menschen so nah an ihrem täglichen Erleben, ja? Und wenn sie dann irgendwo konsumieren und feststellen, der Arbeitgeber ist kein attraktiver, dann hat das Einfluss auf das Konsumverhalten. Ich möchte jetzt keine einzelnen Branchen und Marken hier nennen, aber du hast gerade eine genannt, wo das Agieren der Einzelpersonen eben so signifikant Einbruch hier in den europäischen Absatzzahlen gehabt hat. Also neben anderen Themen, aber da werden wir Menschen sensibler. Und auch im B2B-Sektor ist es eben wichtig, denn wenn ich einen Dienstleister in mein Portfolio nehme und sage, der soll für mich arbeiten und ich weiß, hey, der hat so ein schlechtes Klima und da fluktuieren meine Ansprechpartner, das ist ja die Konsequenz dann draus und da habe ich eine schlechtere Arbeitsqualität zu erwarten, ist das eindeutig zu sagen, hey, nee, ich nehme einen Dienstleister, der hat ein Proof, dass er gute Bedingungen schafft und dass die Leute da mit Engagement bei der Stange sind.
Ja, Andreas, herzlichen Dank, dass du heute da warst. Ja, ja, und wenn ihr da draußen das nochmal nachlesen wollt, dann einfach auf hrm.de gehen. Da haben wir euch die Hacks der heutigen Folge nochmal zusammengefasst. Und ja, Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.